Mann beißt Hund. 20 Geschichten aus 20 Jahren.
Nicola, weißt du eigentlich, wie wir zu diesem Thema Wissenschaftskommunikation gekommen sind?
Ja, weiß ich dann. Nee, also wir haben ja immer mit Bildung in den ersten Jahren sehr viel zu tun gehabt und dann irgendwann kam die erste Universität, glaube ich. Weiß nicht.
Genau, also wer jetzt der erste Wissenschaftskunde war, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß, wir hatten mal die Uni Wittenherdecke als, glaube ich, erste Universität in unseren Reihen und dann hatten wir später mal, aber das hing eigentlich inhaltlich nicht zusammen, die Stadt der Wissenschaft Lübeck. Also wir haben die Stadt Lübeck unterstützt bei ihrer Bewerbung an diesen Wettbewerb Stadt der Wissenschaft des Stifterverbandes. Ja, und dann kam über unsere Bildungsaffinität einfach noch mehr Hochschulen. Also inzwischen haben wir, keine Ahnung, 20, 30 Hochschulen oder so.
Mindestens gefühlt
beraten. Ja, aber bevor wir in dieses Thema Wissenschaftskommunikation, über das wir heute sprechen wollen, einsteigen, erstmal wer hier sitzt. Wir sind heute zu dritt und haben als Mitarbeiterin
Alexandra Mankarios, Redakteurin.
Genau, und
ich bin Nicola Wessinghage, Geschäftsführerin.
Und ich bin Markus Flatten, eben auch einer der beiden Geschäftsführer. Ja, und wenn ich an Wissenschaftskommunikation und Mann beißt Hund denke, da fällt mir eigentlich das wahrscheinlich größte Projekt in der Geschichte ein. Das war die NORA-Studie am Frankfurter Flughafen. Das Spannende daran war, das war wirklich Wissenschaft zu einem gesellschaftlich konfliktträchtigen Thema, nämlich Fluglärm. Und es gab ein Konsortium, was da über einen längeren Zeitraum eben die Auswirkungen von Fluglärm auf den Menschen, auf kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern, auf Schlaf und auf andere Dinge untersuchen sollten. Und unsere Aufgabe war, das in publikumsverständliche Form zu gießen und auch zu kommunizieren. Da war auch als Redakteurin Alexandra beteiligt.
Ja, und ich glaube, wir haben insgesamt 14 Broschüren über diese Studie geschrieben. Es gab 5 Teilstudien und wir haben das Forschungsdesign erklärt. Wir haben die Ergebnisse hinterher erklärt. Wir haben nochmal zusammengefasst und das war viel Text, aber viel, viel weniger als die ursprünglichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und
stimmt, die waren pro 12 Seiten Broschüre meistens eher so 300 Seiten lang.
Ja, und ihr seid da eigentlich schon mittendrin. Wir haben ja zu Anfang vor allem auch sehr intensiv mit diesem Konsortium auch besprochen, wie man, in welcher Form man überhaupt diese wahnsinnig vielen Teilstudienergebnisse, wie man das so bündeln kann, dass es eine sinnvolle Abfolge ist, um das dann einem Laienpublikum irgendwie verständlich zu machen, was da eigentlich passiert ist. Und auch wirklich zu zeigen, wie groß und relevant diese Studie gewesen ist.
Genau, wir haben wirklich uns immer ein Sprechermodell Gedanken gemacht, wer sagt eigentlich. Und unser Ziel war immer, dass die Wissenschaftler auch selber sprechen, dass nicht der Auftraggeber, es war ja Auftragsforschung im Gegensatz zu Forschung in Hochschulen, und dass die Wissenschaftler selber die Texte alle freigeben und auch checken und dass sie auch selber Sprecher sind gegenüber den Medien. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. Mir ging es so, dass ich denke, eines der wichtigsten Dinge, nämlich wie interpretiert man die Ergebnisse der Wissenschaftler, das war was wir eigentlich gar nicht vorher klären konnten und was sich dann am Ende als sehr schwierig herausgestellt hat, ne?
Genau, das ist natürlich auch, weil es so ein kontroverses Thema ist, aber andererseits sind ja viele wissenschaftliche Themen durchaus auch kontrovers, Stichwort Klimaschutz. Insofern haben wir da ganz gut für den öffentlichen Diskurs geübt. Und wir haben natürlich, die Wissenschaftler interpretieren natürlich selbst ihre Studien. Und was wir gemacht haben, das ist, dass wir ganz viel mit denen auch gesprochen haben. Also nicht nur deren Veröffentlichungen gelesen, sondern auch nochmal gefragt, was ist denn eigentlich das Besondere daran? Was hat sie bewegt auch an diesen Ergebnissen? Was hat sie total überrascht? Was ist innovativ gewesen an diesem Design? Und da ist dann so ein Bild entstanden, nicht nur von so abgehobener Wissenschaft, sondern eben auch von Menschen, die dahinter stehen. Und das haben wir versucht, so ein bisschen in diese Broschüren reinzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen auch. Also man merkt ja jetzt in der öffentlichen Diskussion um Lärmwirkung, die ist ja sehr, sehr intensiv im Frankfurter Raum, dass da unsere Materialien immer wieder zitiert werden, immer wieder rangeholt werden. Und
Das ist sozusagen das Standardwerk für Lärmforschung am Frankfurter Flughafen.
Wir verlinken das mal in den Shownotes.
Genau.
Wir haben auch eine Website damals gemacht, deswegen kann man das auch ganz hervorragend verlinken. Und wir fanden, also was ich daran interessant fand, das war, dass das für die Wissenschaftler auch eine ganz neue Erfahrung war, weil die das auch so gar nicht kannten. Und einige haben auch am Anfang echt ein bisschen Angst gehabt, dass sie da womöglich, wenn das zu doll vereinfacht wird, in ihrer Fachcommunity nicht mehr richtig gut dastehen. Und dann haben wir aber von ganz vielen auch hinterher sehr viel positives Feedback bekommen, weil die gemerkt haben, dass das gut ankommt und weil es denen natürlich auch ein Anliegen ist, ihre Ergebnisse breit zu kommunizieren.
Wobei, also ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, dass es schon bei Veröffentlichung mancher Ergebnisse sogar Gegenwissenschaftler gab. Also es gab Epidemiologen, die das sehr häufig schon gesagt haben und wo wir dann auch gemerkt haben, na, die Wissenschaftler haben auch ein anderes Zeitverständnis. Also da hieß es ja, okay, die haben jetzt das Gegenteil behauptet, darauf muss man doch Stellung beziehen. Dann haben die gesagt, ja, so, wir treffen uns in 2 Wochen und werden dann einen Vorschlag erarbeiten, wo wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt haben, Leute, da muss heute noch was raus. Also wir haben wirklich Wissenschaftskommunikation unter großem Zeitdruck und großem Öffentlichkeitsdruck gemacht.
Genau, aber dass das gut angekommen ist, das merkt man ja auch daran, dass eins dieser Teams, die für eine der Teilstudien zuständig waren, dass sie uns danach direkt in ein anderes Projekt noch mit reingeholt haben und wir jetzt zusammen das Umweltbundesamt beraten, das nämlich auch gerne wissen möchte, wie es seine ganzen schwierigen wissenschaftlichen Zusammenhänge erfolgreicher eigentlich kommuniziert. Und
was denkst du, worauf kommt es darauf an? Also gibt es den Schnipp, das Rezept für bessere Umweltberichterstattung, für bessere Wissenschaftskommunikation?
Na, den Schnipp gibt es natürlich nicht. Aber es gibt ganz viele kleine Schnippis, die alle zusammenkommen. Und ich glaube, warum uns das ganz gut gelingt, das ist zum einen, dass wir das auch tatsächlich gerne machen und da auch immer so ein bisschen mit eigener Neugier dran sind. So geht mir jedenfalls. Ich glaube aber euch auch.
Ich hatte jetzt eigentlich auf das Thema Verständlichkeit gewartet, und weil das ist doch dein.
Dann habe ich noch das Thema Verständlichkeit. Ich finde, ein absolutes A und O ist, um Wissenschaft zu kommunizieren. Es ist ja auch so, dass wissenschaftliche Studien sind ja häufig auch steuerfinanziert. Also es ist eigentlich auch nicht nur nice to have, sondern es ist wichtig, dass das die Öffentlichkeit auch mitkriegt. Und da versuchen wir uns ganz stark hinterzuklemmen und das verstehbar zu machen. Manchmal muss man es ein bisschen runterbrechen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich stelle fest, dass das ganz gut gelingt. Und mir ist es auch so ein Anliegen, dass wir wirklich auch noch weiter gehen, als das häufig passiert und nicht nur so eine breite akademische Öffentlichkeit ansprechen, sondern auch vielleicht Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben oder die kein Abitur in der Tasche haben, nicht das Wohnzimmer voller Bücher stehen. Und da muss man andere Formate finden, da muss man es auch nett gestalten, da muss man eben gut bündeln und
ja, man muss vor allen Dingen auch Überzeugungsarbeit erstmal leisten, weil ich glaube, das hast du ja auch eben gesagt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, einige da schon erstmal Vorbehalte haben, sich aus ihrem Fachdiskurs herauszubewegen und dann auf so ein breit und dann auch noch verständliches Niveau zu begeben und dann zu sagen, das muss auch jemand verstehen, der überhaupt nicht aus diesem akademischen Hintergrund hat, was ja oftmals auch eine deutliche Vereinfachung bedeutet. Und da sehen wir ja unsere Rolle auch. Also nicht nur zu sagen, wir sind jetzt die Übersetzer und Übersetzerinnen für die Wissenschaft, sondern wir sind auch die, die in die Wissenschaft hineinwirken können und zu sagen, das ist wichtig und so funktioniert das. Und am Ende so, es tut auch gar nicht weh, weil das Ergebnis ist doch meistens, dass wenn dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich da mal rauswagen, dass sie dann manchmal auch schlechte Erfahrungen machen, aber sehr oft auch sehr gute Erfahrungen machen.
Ja, also wir haben ja auch schon Social-Media-Beratung gemacht für wissenschaftliche Institutionen und da merkt man das auch, dass die dann regelrecht, wenn sie einmal so verstanden haben, wie das geht und vielleicht auch so ein bisschen Ängste abgebaut haben, dass sie dann richtig Spaß daran kriegen. Das ist total schön zu sehen. Und es ist natürlich auch so, dass diese ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind ja auch alle Menschen, die haben alle Eltern und Nachbarn und Kinder, denen sie erklären, was sie tun. Und wenn man das so ein bisschen rauskitzelt, dann ist das für die auch nicht wie, ich gehe in eine fremde Welt, sondern dann sind es immer noch sie.
Mhm. Ich habe ja auch ein bisschen den Eindruck, dass das in einer neueren Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sich ein bisschen ändert. Also dass die schon mehr damit starten, dass sie so ein Bewusstsein dafür haben, dass es wichtig ist, zu kommunizieren. Also wir haben da ja bei der betreuen auch den Deutschen Studienpreis der Körperstiftung, die eben ausgezeichnete Doktorarbeiten vorstellt und präsentiert zu ganz unterschiedlichen Themen. Und da ist unsere Aufgabe eben erstmal herauszusuchen, welche Themen sind so, dass sie auch in der Presse, für die Presse relevant sein könnten. Da suchen wir dann immer Arbeiten raus, gemeinsam mit der Körperstiftung. Und mein Eindruck ist, dass dann die Verfasser, Autorinnen und Autoren sehr dankbar eigentlich sind für diese Chance, auch sich in den Medien äußern zu können und das auch zum Teil schon richtig gut machen. Also das hat sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen gewandelt, weil es ja auch teilweise in den im Studiendesign mit ein ganz wichtiger Teil mit ist, dass man das eben irgendwann auch an die Öffentlichkeit kommuniziert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung tatsächlich auch gefordert wird, dass, wenn man solche Gelder dann vergibt, dass da auch ein gewisser Auftrag mit verbunden ist, das in eine breitere Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir tatsächlich jetzt so in den 20 Jahren, die es uns gibt, auch schon wirklich feststellen können, dass sie da ist, dass auch dieses frühere, dieses die Wissenschaft hat festgestellt, dass das so was Statisches, auch fast schon Autoritäres war. Also jetzt gehe ich mal zurück in die 50er Jahre, in denen ich das natürlich noch nicht erlebt habe. Das ist weitgehend weg, also da gibt es vielleicht noch letzte Reste davon und es ist ja vielmehr so, dass die Wissenschaft in der Öffentlichkeit auch bis hin zu angefeindet wird oder halt nicht ernst genommen wird oder ignoriert wird, speziell auch im Zusammenhang mit politischen Themen wie dem Klimawandel und dass sie sich ja auch in einer gewissen Weise beweisen muss, weil also gerade in dieser NORA-Studie war es ja so, dass da eine Bevölkerung auf eine Antwort der Wissenschaft gewartet hat, ist denn jetzt dieser Fluglärm eigentlich gesundheitsschädlich oder nicht? Ja oder nein? Also die Erwartungshaltung der Gesellschaft war eigentlich, dass Wissenschaft fast sowas wie Politik ersetzt und eine Entscheidung trifft und das hätte man eigentlich vorher wissen müssen oder das war uns eigentlich auch klar, dass Wissenschaft diese Anforderung nicht erfüllen kann, sondern es hieß dann immer schön, Wissenschaft macht Dosis-Wirkungsrelationen. Das heißt, es gibt irgendeine Kurve zwischen Fluglärm und Effekt auf den Menschen, aber letzten Endes muss halt die Politik oder die Gesellschaft entscheiden, ab welchem Grad finde ich es unerträglich oder was ist uns dieser Flughafen wert und bis zu welcher Belastung der Bevölkerung wollen wir den hier in dieser Intensität weiter betreiben oder ausbauen oder eben nicht ausbauen. Genau. Hm. Vielleicht ein anderes Thema ist Nachbergbau, mit dem wir
zu
tun haben.
Ja, das haben wir jetzt seit anderthalb, zwei Jahren die Technische Hochschule Georg Agricola in Bochum, die eigentlich das wirklich als zentrales Thema haben, das Thema Nachbergbau. Also es war eine klassische Bergbauhochschule und als dann die Bergwerke jetzt letztes Jahr die letzte Zeche geschlossen wurde, ist ja die Frage, was macht man? Aber es ist natürlich ein ganz wahnsinnig relevantes Thema, was passiert mit den ganzen Gruben, die da sind, wie kann man da Nachbergbau, wie kann man Umweltschäden verhindern, wie werden die Flächen genutzt und in andere Regionen hinein, wo ja Bergbau noch betrieben wird, die Erfahrungen, die wir jetzt hier haben, dann auch weiterzugeben. Deshalb ist das auch ein sehr internationaler Zweig bis hin zu China und es ist tatsächlich eine ganz spannende Hochschule, fast wie so ein Orchideenthema, weil das so viele Aspekte enthält, die man auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Und als wir da eingestiegen sind, also ich bin da mit Nadine immer nach Bochum gefahren, kamen wir eigentlich immer ein bisschen mit leuchtenden Augen zurück, weil so ein bisschen diese Romantik noch mitschwang, aber auch klar wurde, das ist ein hochinnovatives Thema und gleichzeitig das auch eine sehr moderne Hochschule ist, weil sie eben sehr viele Teilzeitstudierende hat, die eigentlich so gar nicht dem klassischen Akademikerbild, einen ganz hohen Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund und auch da ganz modern aufgestellt ist. Also es ist auch ein sehr spannendes Thema, wo ich beruflich bisher überhaupt noch nicht mit zu tun hatte, aber wir uns da sehr gut eingearbeitet haben und das jetzt auch noch weiter verfolgen.
Das sind jetzt sehr spezielle Themen, Lärmforschung und Nachbergbau und du als Redakteurin hast dann manchmal das Vergnügen, zu solchen extrem komplizierten Themen zu schreiben. Macht dir das Spaß oder fühlst du dich auch manchmal überfordert damit?
Nö, also überfordert, eine interessante Frage. Nee, also wenn ich an den Punkt komme, an dem ich nicht weiter weiß, den gibt es natürlich, dann telefoniere ich und frage nochmal nach und das wird auch eigentlich immer gut aufgenommen nach dem Motto, keine blöden Fragen, sondern nur blöde Antworten, die kriege ich aber nicht. Und dann fräsen wir uns, wo wir schon so beim Thema Merkbau sind, fräsen wir uns wirklich immer tiefer in dieses Thema hinein. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen Expertin. Ich habe aber auch noch ein anderes Beispiel. Wir haben ja nicht nur immer mit Naturwissenschaften zu tun oder mit technischen Dingen, sondern wir haben ja auch diesen Wortschatz-Blog für Casio betreiben wir den. Da schreiben hauptsächlich Fremdsprachenlehrkräfte darüber, wie sie Wortschatz im Fremdsprachenunterricht vermitteln. Und da habe ich ein Interview geführt mit einem Forscher in den USA, der speziell zu fremdsprachlichem Wortschatz forscht. Und das waren insgesamt 3 Folgen. Das war ein sehr langes Interview, sehr intensiv, sehr interessant. Und der war ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir ihn angefragt haben und dass er mit uns sprechen konnte, weil der so das Gefühl hatte, er sitzt da auf seinen ganzen Kenntnissen und okay, er hat sein kleines Netzwerk, aber eigentlich müsste er noch viel mehr Lehrerinnen und Lehrer erreichen mit dem, was er da rausfindet, weil da kann man wirklich ganz viel erreichen, wenn man das weiß. Und hat sich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben, und das ist dann auch eine ganze Menge geteilt worden, tatsächlich der Blogbeitrag, und
verlinken wir auch in den Shownotes.
Genau, das zeigt aber eigentlich, wie dieses Bildungsthema, also wir haben ja immer als Mann weiß Hund Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, wie die ganz oft ineinander greifen. Also dass eben dann Bildungsforscher für einen Bildungsanbieter oder einen Anbieter von Schulequipment wie Casio jetzt sprechen. Und wir hatten auch ein anderes Beispiel für einen Schulbuchverlag, Westermann Schrödel Diesterweg, für den wir lange gearbeitet hatten. Die hatten im Bereich Englisch dann eine eigene, hieß die The English Academy, also ein Zusammenschluss von Fremdsprachendidaktiker, die auch in der Lehrerbildung aktiv waren und deren didaktische Erkenntnisse wir dann auch eben in Normalsprech übersetzen durften.
Ich glaube, dass, was Alexandra eben gesagt hat, dass sie so keine Angst wirklich hatte, das ist vielleicht nochmal der Bogen zu deiner Anfangsfrage, wie sind wir eigentlich zur Wissenschaftskommunikation gekommen? Ich glaube schon, dass wir hier vorrangig Leute haben, die tatsächlich in dem Sinne keine Angst haben, sondern sich gerne in so etwas komplexere Themen reinbohren und das eher als Herausforderung denn als Abschreckung sehen und auch ein bisschen natürlich was dafür mitbringen. Also wir haben Naturwissenschaftlerinnen, wir haben Soziologen, Geisteswissenschaftlerinnen, und die tatsächlich genau das als Reiz der Arbeit sehen, dass man eben an das, was man vielleicht mal im Studium gemacht hat, an wissenschaftliches Arbeiten irgendwo auch wieder anknüpfen können.
Genau, und irgendjemand hat das mal zusammengefasst und gesagt, wir bohren gerne dicke Bretter.
Stimmt.
Und das war so ein Satz, wo wir alle geschmunzelt haben, weil wir dachten, das trifft's. Also insofern denke ich, wir werden wahrscheinlich noch einige Projekte und Kunden im Bereich Wissenschaftskommunikation machen. Das ist allerdings, da es meistens öffentliche Einrichtungen sind, damit verbunden, dass man das über Ausschreibungen bekommt. Und genau das wird unser Thema in der nächsten Folge sein. Also die Ausschreibungsprozedur aus Sicht einer Agentur.
Ausschreibung und Pitches kann man da
und
gleich
Pitches,
mit reinpacken.
Genau.
Genau.
Ja.
Wie wir an Aufträge kommen. Genau.
Dann, danke fürs Zuhören. Bis morgen. Hoffe,
es hat
Spaß gemacht. Und
tschüss.
Danke, Alexander.
Danke. Ciao.